Ja, herrschen und dienen. Und das an einem Sonntag. Ne? Eigentlich ist das ein Thema von allen Zeiten. Da hat man seine Lehre gemacht, Lehrlingszeit ist vorbei und jetzt hat man so gut wie die Prüfungen abgeschlossen. Und dann möchte man schon an die Arbeit. Ein bisschen mehr machen, mehr Verantwortung übernehmen, vor allem mehr Geld verdienen. Und auch den Lob dafür bekommen, dass man etwas leistet. Als ich mir den Text von heute angeschaut habe, ist mir das zunächst mal ähnlich gegangen. Steht ja in Matthäus Kapitel 20, die Verse 20 bis 28. Da trat, so heißt es in unserem Text, die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen, fiel vor ihm nieder und wollte ihn um etwas bitten. Und er sprach zu ihr: Was willst du? Und sie sprach zu ihm: Lass diese meine beiden Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Rechten und den anderen zu deiner Linken. Aber Jesus antwortete und sprach: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Und sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Und er sprach zu ihnen: Meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken zu geben, das steht mir gar nicht zu. Das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist von meinem Vater. Als die 10 das hörten, wurden sie unwillig über die 2 Brüder. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Ein zweiter Gedanke, der mir so gekommen ist, als ich mich mit diesem Text auseinandergesetzt habe, ist: Ja, so geht es doch in allen Zeiten. Vetternwirtschaft, Lobbyarbeit, Vordringen. Man muss sich doch um die besten Plätze kümmern. Die beste Arbeit oder eigentlich die Ehre. Wenn man so ein Stück weit dann im normalen Leben unterwegs ist. Und wir kennen das. Man braucht so seine Netzwerke, um auch bekannt zu sein, für bestimmte Positionen dann auch in Betracht gezogen zu werden. So sieht es ja bei den Jüngern offensichtlich auch aus. Und ob sie jetzt die Mutter genommen haben, um das bei Jesus mal so vorsichtig vorzusprechen und mal sich vorsichtig heranzutasten, oder ob die Mutter diese Initiative jetzt selbst ergriffen hat, das wissen wir nicht. Wir wissen nur, wenn wir aus anderen Textstellen sehen, dass die Mutter der beiden Söhne des Zebedäus mit Maria verwandt war. Maria, die Mutter Jesu, verwandt war. Und deswegen liegt ja auch der Begriff Vetternwirtschaft ein bisschen nah, wenn man sich das oberflächlich betrachtet. Ach ja, das Netzwerk passt, das kriegen wir dann schon hin. Zumindest so würde das in dieser unserer Gesellschaft gesehen werden. Die besten Plätze. Die besten Plätze im Reich Gottes zu bekommen. Die besten Plätze dort zu bekommen, wo es letztendlich darum geht. Links und rechts von Jesus sitzen zu dürfen. Und einfach ein bisschen mehr von dem Glanz, den er bekommen soll, wenn er sich auf den Thron gesetzt hat, mitzubekommen. Manchmal denke ich, das hat ja vor der Gemeinde gar nicht Halt gemacht. Das gilt uns teilweise genauso. Die schönsten Gottesdienste. Ich rede jetzt nicht von dieser Gemeinde hier. Ne? Ich rede von anderen Gemeinden, die ich auch schon mal kennengelernt habe. Aber hier spielt es überhaupt keine Rolle, ich weiß. Aber Weihnachtsgottesdienst oder zu Ostern. Also zu den bestimmten Gottesdiensten gibt es Leute, die ganz gerne auf dem Podium stehen und dann zeigen möchten und zeigen wollen, was sie eigentlich können. Eigentlich eine Art von Verdrängungswettbewerb. Wer darf? Wer darf auch in der Gesellschaft, im Vereinsleben Schützenkönig sein? Und wer ist Adjutant? Wer steht zur Rechten? Wer steht zur Linken? Wie auch immer. Und in der Gemeinde, wer hat das Sagen? Wer ist vielleicht auch als informeller Leiter da? Wer sitzt an den Hebeln der Macht? Und wen holen wir für verantwortliche Positionen ins Boot? Teilweise sogar als Belohnung für geleistete Dienste. Warum bekommt einer oder einer eine Ehrung und ein anderer überhaupt nicht? Und wer setzt sich dann für die Menschen ein, die Arbeit geleistet haben, gedient haben? Welche Sprachrohre, welche Lobby gibt es denn eigentlich? Und für die Jünger in dieser Geschichte, die Lehrzeit geht offensichtlich zu Ende. Jesus hat ja schon zum dritten Mal angekündigt, ich gehe nach Jerusalem, ich werde sterben und ich werde auferstehen. Und jetzt, wo diese Zeit zu Ende geht, gilt es für sie auf alle Fälle darum, sich darum zu kümmern, dass auch danach, wenn es weitergeht, wenn Jesus in sein Reich gekommen ist, seine Herrschaft antritt, dass diese Jünger gute Plätze bekommen. Johannes Jakobus, zwei von den dreien, die zum ganz engen Jüngerkreis von Jesus gehört haben. Wir kennen sie auch als die beiden Donnersöhne. Die machen eigentlich das, was in der Welt üblich ist. Sie kümmern sich rechtzeitig um die nächsten Schritte. Sie haben alles verlassen. 3 Jahre Jesus nachgefolgt, gelehrt oder gelernt. Und jetzt nutzen sie die Möglichkeiten, die Chancen, um diesen Platz zu bekommen, den ihnen irgendwie zusteht. Tja, wie geht's denn weiter? Denn Jesus erteilt ihnen sofort eigentlich auf eine ganz nette Art und Weise eine Abfuhr. Er sagt, ja, zunächst mal könnt ihr auch den Kelch trinken, den ich trinken werde. Wir haben ja gelernt. Ja, das können wir. Und ich kann mir vorstellen, dass sie dabei vor Augen gehabt haben, sie haben ja doch diese Art von Praktikumszeit gehabt. Sie waren ja praktisch im Auftrag Jesu unterwegs, ausgesandt, um das Evangelium zu verkündigen, um Dämonen auszutreiben, um Kranke zu heilen und in den Häusern zu bleiben, wo sie aufgenommen werden sollten. Einfach dort, wo sie willkommen waren. Haben doch miterlebt, wie Jesus das gemacht hat. Waren doch ständig dabei. Unmittelbare Nähe. Die beiden waren sogar mit auf diesem Berg, als Jesus verklärt wurde. Als er ihnen gezeigt wurde in seiner ganzen Herrlichkeit. Als er mit Mose und Elia gesprochen hat. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Ja, wir können das. Und dann ist Jesu Reaktion, ja, ihr werdet auch diesen Kelch trinken. Aber den Anspruch, den ihr habt, zur Rechten und zur Linken zu sitzen, ich kann euch praktisch das gar nicht zusagen, weil mir das gar nicht zusteht. Und eigentlich habt ihr auch keine Ahnung, was sich hinter diesem Kelch, den Jesus trinken wird, alles verbirgt. Als ich mich mit diesem Text beschäftigt habe, fiel mir auch auf, dass die Jünger vielleicht noch immer nach diesen 3 Jahren noch eine andere Vorstellung haben, als was Jesus in seiner Mission als Auftrag mitbekommen hatte. Als Sohn Gottes in seiner Mission den Auftrag zu bekommen, als Lösegeld als Schuldopfer für die ganze Welt sein Leben zu geben. Das, was er in dem letzten Satz formuliert. Und die Jünger haben den Eindruck, Jesus wird zwar sterben und wieder auferstehen, und dann wird er seine Königsherrschaft antreten. Und wir werden mit ihm herrschen. Dazu hat er es uns auserkoren. Für Jesus gilt, dass alles, was in der Schrift steht, was wir aus dem Alten Testament kennen, das muss sich alles erfüllen. Wie das auch schon in Matthäus 8, Vers 17 steht, die Schrift muss sich erfüllen. Was vom Sohn Gottes im Alten Testament geschrieben worden ist, soll sich in ihm und an ihm wahr werden. Und da heißt es, er lud auf sich alle unsere Krankheiten und nahm auf sich alle unsere Schwachheiten. Jesus nimmt alles auf sich für uns. Etwas, was wir Menschen gar nicht können, weil wir so getrennt von Gott sind. Weil wir irgendwann uns entschieden haben, unseren eigenen Weg zu gehen. Und dann passiert auch noch das, was normalerweise in der Welt immer passiert. Wenn die anderen Jünger, die 10, die noch da sind, hören, was Johannes und Jakobus so versucht haben einzufädeln, entsteht Unmut. Warum die und warum wir nicht? So wie es überall passiert. In den Vereinen, in der Gesellschaft, im Betrieb. Warum bekommt er die Stelle und ich nicht? Ich bin doch genauso gut. Warum werde ich auf den zweiten Rang oder auf den dritten Rang zurückverwiesen? Warum kann ich nicht zu den Gewinnern gehören? Und wir wissen, ein Podium hat im Prinzip nur drei Plätze. Den ersten Platz, am höchsten, ein zweiter Platz, etwas niedriger, der dritte Platz, noch etwas niedriger und dann kommen alle die Unbekannten, Ungenannten, die die letzten oder die Plätze belegen, die nicht mehr genannt werden, die irgendwie zwar beigetragen haben, aber nicht mehr relevant sind für ein Endergebnis. Einer oder wenige haben das Sagen. In der Regel, in der Gesellschaft. Und sie verteilen die Posten unter sich. Ich sagte schon am Anfang, Vetternwirtschaft, geschickte Lobby. Man muss sich für die Zukunft gut positionieren. Aber dass das zur Reibung führt, ja, vor allem für die, die nicht bedacht werden, die leer ausgehen. Ach ja, sie sind zwar gut genug, wir hätten sie gerne genommen für diese Stelle, aber es war einer, der besser ist, der mehr Kompetenz hatte, der vielleicht auch eine bessere Lobby hatte, der sich besser mit der Sache auseinandergesetzt hat und die Hebel in Bewegung gesetzt hat, um das Ziel erreichen zu können. Jesus kennt ja diese Brisanz. Und deswegen ruft er die Jünger zu sich, alle. Und sagt, in der Welt ist es so. Aber so soll es unter euch nicht sein. So soll es in eurer Gemeinschaft nicht sein. So soll es nachher auch in der Gemeinde nicht sein. Wer unter euch groß sein will, der sei euer aller Diener. Und wer herrschen will, der soll Knecht sein. Man stellt das ganze Prinzip, was wir in der Welt so kennen, auf den Kopf. Ich bin vor einem Jahr erneut gebeten worden, Ältester in der Gemeinde bei uns in Brüggen zu werden oder in Brach zu werden. Und ich verstehe meinen Dienst, Dienst. Nicht Amt, sondern Dienst. Als ich trage die Gemeinde mit. mir ist etwas anvertraut worden. Und durch meinen Dienst darf ich der Gemeinde helfen, in die Nähe Gottes zu kommen und zu bleiben. Nicht wir herrschen über die Gemeinde, wie das so oft gerne wahrgenommen wird, sondern wir dienen der Gemeinde. Und wenn es der Gemeinde gut geht, geht es uns gut. Ja, eigentlich ist es wie in der Familie. Als wir früher in Urlaub gefahren sind und wir haben 4 Kinder, war ja unser Bestreben immer, wenn es unseren Kindern gut geht, geht es uns auch gut. Wenn es unseren Kindern nicht gut geht, haben wir auch die Folgen davon zu tragen. Und so ist es auch in der Gemeinde, in der Gemeindefamilie. Wir dienen als Verantwortlichen. Ob das jetzt in der Musik ist oder in der Gottesdienstleitung oder in der Predigt, wir dienen. Es soll der Gemeinde helfen, weiterzukommen. Und warum tun wir das? Weil Jesus uns hier ein Vorbild gegeben hat. Er hat gesagt, so wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist schon eine steile Aussage. Gott kommt nicht, um zu herrschen. Gott kommt, um zu dienen. Und es geht so weit, dass Gott bereit ist, alles dafür einzusetzen, dass der Mensch, dass wir, so wie wir hier sind, so wie wir hier in Mettmann leben oder hier am Niederrhein oder in Nordrhein-Westfalen oder wo auch immer, wieder in eine Gemeinschaft mit ihm treten können. Jesus sagt das auch in dem Gespräch mit Nikodemus in der Nacht. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und nicht irgendwann versprochen und dann verschoben auf St. Nimmerleinstag, sondern in dem Augenblick, wo ich dieses Angebot Gottes annehme. Nicht gekommen, um bedient zu werden. Gott dient uns. Das, was wir nicht können durch unser Fehlverhalten, wo wir versucht haben, auf eigene Faust unser Leben zu gestalten und einen Weg, ein sinnvolles Leben zu führen und gescheitert sind und das immer wieder feststellen, manches Mal ziemlich früh in unserem Leben und manches Mal dauert es bis fast an unserem Lebensende, gesagt, was hat es jetzt gebracht? Was bringt mir das Leben, wenn ich alles gesehen habe, wenn ich alles getan habe und letztendlich feststelle, wenn es zu Ende geht, was bleibt? Und was bleibt, hat nur dann Sinn, wenn es bleibt für die Ewigkeit. Es hat nur dann Sinn, wenn das über dieses Leben hinausgeht. Wenn uns das weiterbringt in eine Gemeinschaft, die Bestand hat. Eine Gemeinschaft, die Bestand hat bis in die Ewigkeit. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Gott selbst kommt in Jesus auf diese Erde. In Philipper Kapitel 2, die Verse 5 bis 6, 7 heißt es, habt diese Gesinnung in euch, die auch Jesus Christus hatte, der es nicht als einen Raub sah, Gott gleich zu sein, sondern sich entäußerte, der bereit war, alles abzulegen, alle Herrlichkeit abzulegen und Mensch wurde, Knechtsgestalt angenommen hat, der in eine Welt kommt, die gar nicht nach ihm fragt, der in eine Welt kommt, wo diese Rangelei stattfindet, um die besten Plätze, um den meisten Gewinn, um die Ehre. Und sagt, ich bin hier, Ich diene euch, weil ich möchte, dass allen Menschen geholfen werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das geht für die, die in der Gesellschaft fest verankert sind, genauso für die, die ihr Menschen an den Rand gedrängt habt. Weil krank, weil nicht so funktionieren, weil schwach, vielleicht manches Mal etwas anders denkend, eine andere Hautfarbe oder wie auch immer. Für alle die Menschen, die nicht im kultischen Kreis passen, weil sie die falsche Arbeit leisten. Damals, so wie heute. Für alle die kommt Christus in diese Welt und sagt, ihr habt trotzdem ein Anrecht darauf, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Ich hole euch zurück. Und dann heilt er die Kranken, treibt Dämonen aus, weckt Tote auf, bringt Menschen, die sich durch ihr Arbeitsverhältnis an den Rand gedrängt haben, wir denken an Matthäus, aber auch an Zachäus, einfach durch seine Ansprache wieder zurück in die Gemeinschaft mit Gott und tut ihnen Gutes und sagt, so ist Gott. Und er nimmt ihre Last, ihre Schuld, ihre Sünde, ihr Versagen, ihre Schwachheit, nimmt er alles auf sich. Und er stirbt am Kreuz von Golgatha, wo er am Anfang seines Lebens nicht mal Platz hatte in der Herberge, hatte am Ende seines Lebens nicht mal Platz auf der Erde und wird aufgehängt zwischen Himmel und Erde. Und aus menschlicher Sicht in der damaligen Gemeinschaft in Israel ein Verfluchter. Christus stirbt. Er ist bereit, sein Leben einzusetzen als Lösegeld für viele. Sein Leben einzusetzen, damit auch wir Frieden haben. Durch seine Wunden, durch seine Striemen sind wir geheilt. Das, was wir Menschen gar nicht konnten, und niemals können aus eigener Kraft, das hat Christus für uns vollbracht. Und in Jesaja 53 lesen wir schon dazu in Versen 10 und 11, wenn er, der Knecht Gottes, sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Licht sehen. Er wird sich sättigen und durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Das hat Christus am Kreuz von Golgatha getan. Es ist vollbracht. Versöhnung hat schon stattgefunden zwischen Gott und Menschen. Die ganz große Herausforderung für uns, wie wir hier sitzen oder die wir zuhören oder draußen leben, ist, dieses Angebot Gottes anzunehmen. Ja zu sagen zu diesem Angebot. Ich musste gestern noch mal so ein bisschen darüber nachdenken. Ich fühlte das so ein bisschen an wie, wir haben eine Gesellschaft für eine Besprechung eingeladen und laden sie anschließend zum Mittagessen ein. Ich habe sie eingeladen und die kommen alle und ich stelle mich an der Kasse hin, wo bezahlt werden muss und sage, für den habe ich schon bezahlt, für den habe ich schon bezahlt, für die habe ich schon bezahlt, für die habe ich schon bezahlt. Und die sind alle frei und ich bezahle. Ich weiß, der Vergleich hinkt, aber das kam mir so in den Sinn. Und genauso ist es mit Christus. Für ihn habe ich bezahlt, für sie habe ich bezahlt. Eigentlich habe ich für alle bezahlt, aber sie müssen sagen, dass sie zu mir gehören wollen. Ja, ich gehöre auch dazu. Ich gehöre auch dazu. Ich bekenne mich auch zu Christus. Bekenne mich auch dazu, dass ich hilfsbedürftig bin, dass ich alleine mein Leben nicht so gestalten kann, wie es Gott gefällt. Jesus setzt sein Leben für alle Verlorenen ein, nimmt ihre Schuld auf sich, ihre Krankheiten, ihr Leiden, ihre Schwachheiten. Oder wie Paulus das im 2. Korinther 5, Vers 21 formuliert: Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns, Gott, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Dadurch, dass Christus bezahlte, sind wir frei. Er hat die Sünde auf sich genommen und damit sind die Sünder frei. Sie sind befreit, sie sind gerecht gesprochen, weil Jesus bezahlt hat. Einzige Bedingung ist, ja sagen. Ich nehme dieses Angebot Gottes an. Ich nehme an, das, was Christus für mich am Kreuz von Golgatha getan hat. Ich sage ja zu dem, was Gott gewirkt hat. Und das heißt, ich verändere mein Leben. Weil jetzt nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und das ist das Geschenk, das Gott uns obendrein noch macht. Ich sage nicht nur, deine Schuld ist vergeben, du bist freigesprochen, sondern er sagt auch noch, ich gebe dir einen neuen Geist. Den Geist Christi pflanze ich in dir. Ich schreibe mein Gesetz, dieses Liebesgebot, wer ist mein Nächster? Du sollst Gott, dem Herrn, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller deiner Kraft. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Dieses Gesetz schreibe ich in eure Herzen, damit ihr das tun könnt, was ich eigentlich möchte. Diese Liebe, die ich Gott für die Menschen habe, pflanze ich in eure Herzen, damit diese in diese Welt hineinkommen kann. Damit sie sichtbar wird, erfahrbar wird und erreichbar wird für alle Menschen. Und Jesus hatte den Preis dafür bezahlt. Einen ganz, ganz hohen Preis. Hebräer Kapitel 12, die Verse 1 bis 3, ermahnt die Gemeinde und damit auch uns und sagt, deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachte den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in eurer Seele ermattet. Wenn wir davon überzeugt sind, das, was Gott getan hat, erfüllt uns und gibt unserem Leben einen Sinn, der für Zeit und Ewigkeit hält, dann können wir das aushalten, dass wir manchmal nicht das bekommen, was wir in unserer Gesellschaft vielleicht erreichen möchten. Dass wir auch sogar in der Gemeinde nicht immer das bekommen oder in unserem Glaubensleben nicht immer das bekommen, was wir uns wünschen. Und trotzdem das bekommen, was Gott für uns bereithält. Ewiges Leben, ein sinnvolles Leben, ein Leben in der Gemeinschaft mit unserem Schöpfer, mit dem wir immer wieder kommunizieren dürfen, immer wieder reden dürfen und der uns in aller Not hilft und beisteht. Uns nicht immer davor bewahrt, aber uns nicht darin allein lässt. weil er das Leiden des Menschen kennengelernt hat. Weil er am Leiden des Menschen teilgenommen hat. Weil er alles durchlitten hat, was wir als Menschen manchmal durchleiden müssen. Nicht alle das Gleiche, aber jedes so sein eigenes Ding. Jesus hat es erlitten. Alle Schuld, alle Krankheit, alles Leid, er hat es getragen. Und damit sind wir frei. Ob die Jünger das damals schon so verstanden haben, ich weiß es nicht. Für mich stellt sich die Frage, haben sie sich vielleicht zu viel noch konzentriert auf das Herrschen? Wir werden mit ihm herrschen. Aber dass dieses Herrschen mit viel Liebe, und Liebe ist Bereitschaft auch, den anderen anzunehmen in seiner Situation, die uns nicht manchmal passt, und mitzuleiden mit dem anderen, dabei zu sein, nicht allein zu lassen. Ich glaube, man lernt das ein ganzes Leben lang. Es gibt ja einen Titel von einem Buch, ich habe es noch nicht gelesen, aber der Titel hat mich schon angesprochen, wurde mal vor einiger Zeit auch in der Gemeinde vorgestellt, Jünger wird man unterwegs. Und ich glaube, das ist die Herausforderung. Man hat einen Anfang gemacht, am Ende wird abgerechnet. Bleiben wir dran? Verstehen wir, dass das Herrschen Jesu einen enormen Dienst war an uns? Ein Dienst für Gott und damit Gottesdienst und ein Dienst an den Menschen. Ich wünsche uns, dass wir das verstehen. Und dass von hier aus solche Liebesimpulse in die Welt hineingehen, damit das Reich Gottes sichtbar wird. Das besteht aus Liebe und Licht, Gerechtigkeit und Freude im Heiligen Geist. Amen.